nichts weiß, muss alles glauben. Wer nichts weiß, glaubt irgendwann mal jedem.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wer nichts weiß, muss alles glauben. Hallo Alex.
Hi Kathi.
Heute wollen wir uns dem Thema widmen: Billiges Essen ist teuer. Wer zahlt eigentlich den Preis? Es ist ein sehr kontroverses Thema und das wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten können. Wir wollen da mal versuchen, so einen Bogen zu spannen und so ein bisschen her uns auch anschauen, wo kommen eigentlich unsere Lebensmittel her? Wie werden sie produziert und wie hängt das denn eigentlich alles mit unserem Gesundheitszustand auch zusammen?
Ja, und zuerst haben wir uns gedacht, dass wir in der Geschichte vielleicht anfangen. Wie hat das eigentlich alles begonnen, der ganze Prozess? Und da hast du dich ja, Kathi, ein bisschen informiert im Vorhinein. Oder wie kam es eigentlich zu dieser Entwicklung, dass dieser hochverarbeiteten Lebensmittel, dass wir jetzt quasi überhäuft sind und die meisten Menschen konsumieren vorwiegend hochverarbeitete Lebensmittel, aber wie hat das geschichtlich eigentlich begonnen? Kannst du das ausführen?
Ja, genau. Also ich habe mich da ein bisschen wieder eingelesen, muss ich sagen. Das ist natürlich etwas, womit wir uns schon öfter beschäftigt haben. Aber es ist ganz spannend eigentlich, weil früher haben die Menschen ja ganz anders gelebt wie heute. Sie haben sich ja überwiegend aus natürlichen Lebensmitteln ernährt, selbst angebaut, meistens noch in der Regel. Und ihr gesamter Alltag hat ja auch ganz anders ausgesehen, nämlich meistens im Freien und bei körperlicher Arbeit. Natürlich nicht alle Bevölkerungsschichten, aber ein Großteil der Menschen hat so gelebt. Und spannend ist, man kann, wenn man sich so ein bisschen die geschichtliche Entwicklung anschaut, der Lebensmittelproduktion und parallel sich dazu aber auch die Entwicklung der Krankheiten oder des Gesundheitszustands des Menschen betrachtet, dann sieht man hier Parallelen oder Zusammenhänge, die sehr spannend sind. Bevor wir so begonnen haben zu leben, also das ist ja das Zeitalter der Industrialisierung, für werden ja einige vielleicht schon auch im Geschichteunterricht gelernt haben, bis etwa vor 1850 haben die Menschen noch relativ ursprünglich gelebt und so zwischen 1850 und 1900 gab es so eine Wende, eine Industrialisierungswende, also Beginn der Ernährungswende, kann man fast sagen. Was ist da passiert? Es sind die ersten Zuckerfabriken entstanden, die ersten Mühlen, die Weißmehl in großen Mengen hergestellt haben, Konservenfabriken, Margarine wurde auch zum ersten Mal hergestellt, also pflanzliches Fett gehärtet. Kühlketten wurden eingezogen, also es war dann das Zeitalter, wo man auch Lebensmittel gekühlt transportieren konnte. Und Fleisch wurde auch im größeren Stil produziert und auch die chemischen Zusatzstoffe waren ein Thema. Also das war alles so ab 1850 bis 1920 und das war schon revolutionär damals. Aber wenn man sich genau in diesem Zeitraum anschaut, was auch mit den Menschen passiert ist, hat sich damals schon gezeigt, ja, dass plötzlich neue Krankheiten begonnen haben aufzutauchen. Nämlich bis 1850 sind Menschen überwiegend gestorben an Infektionskrankheiten, also das ist ja oft mangelnde Hygiene, auch an Mangelernährung, also wenn sie einfach zu wenig Essen hatten, Geburtskomplikationen war ein Grund und einfach klassisch Verletzungen, ja, wo man dann einfach Infektionen wieder bekommen hat und daran verstorben ist. Das waren so die klassischen Todesursachen. Und ab diesem Zeitalter, so ab 1850, 1900, sind plötzlich neue Krankheiten aufgetaucht, die bis dahin kaum bekannt waren. Natürlich vereinzelt schon aufgetreten, aber nicht so, dass es tatsächlich die Masse oder die Ärzte wirklich in ihrem Portfolio hatten. Und das heißt, Herzinfarkte sind zum ersten Mal stärker aufgetreten. Das war der Beginn, wo Diabetes Typ 2, also die Zuckerkrankheit oder auch Übergewicht aufgetreten sind. Krebserkrankungen sind beschrieben worden das erste Mal, aber auch Autoimmunerkrankungen. Bis dahin war das kaum sichtbar, ja, sehr selten. Genau, also das war schon mal die erste Geschichte und so richtig explodiert, also wo wirklich dann auch Lebensmittelindustrie im großen Stil entstanden ist, war dann nach dem Zweiten Weltkrieg, so ab 1950, die Nachkriegszeit, die Wende, wo natürlich aufgebaut wurde. Und hier ist dann, hat sich die Landwirtschaft vor allem komplett verändert, denn es ist nämlich die Chemieindustrie entstanden für den Bereich der Landwirtschaft. Da sind dann erstmal Kunstdünger eingeführt worden, die nämlich ursprünglich aus der Sprengstoffproduktion hervorgegangen sind. Dann Pestizide wie zum Beispiel auch das hochgefährliche DDT, das ja mittlerweile auch nicht mehr zugelassen ist. Aber das war eines der ersten Pestizide, auch Herbizide, also giftige Mittel gegen Pflanzen. Und auch Intensivtierhaltung ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden.
Darf ich kurz was einwenden?
Ja, ja, klar.
Und zwar ist es ja auch, wenn du das so beschreibst, dass DDT eingesetzt wurde und also die chemische Industrie quasi hochkam und vermehrt in der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Das war ja vorwiegend nach dem Zweiten Weltkrieg, oder?
Genau, das war dann so ab 1950, ja.
Ja, ja. Und da sieht man halt, dass die, das ist jetzt meine Meinung, dass die Kriegsindustrie, das war so eine Phase, der Krieg war vorbei weltweit. Es gab zwar einen Kalten Krieg, aber da steckt halt viel Geld dahinter und die Kriegsindustrie musste einen Markt finden für ihre Produkte. Und da war die Landwirtschaft ideal dafür, weltweit zu nutzen. Und es kam ja dann die Industrialisierung der Landwirtschaft, auch vor allem in dieser Phase hoch, oder?
Genau, es ist genau da die Industrialisierung der Landwirtschaft entstanden und quasi ein neuer Wirtschaftszweig, so wie du sagst. Ja, also es geht da wirklich, es geht, wie so oft, geht es hier ums Thema Geld und wirtschaftliche Interessen. Und es ging einfach darum, ging um Profit, ja. Neuer Wirtschaftszweig ist damit einfach entstanden.
Ja.
Und damit eben auch dann die Lebensmittelindustrie fast so, wie wir sie heute schon kennen, die dann zum Massenmarkt geworden ist und ja im Prinzip unser gesellschaftliches Dasein so ein bisschen bestimmt, wenn ich es mal so ein bisschen überspitzt formuliere. Mit dieser Lebensmittelindustrie, also es wurde ja bequem für den Menschen, ja, musste da nicht mehr alles selbst anbauen. Plötzlich gab es einen Industriezweig, der im großen Stil Lebensmittel zur Verfügung stellte, die nämlich plötzlich lagerfähig oder auch haltbar wurden, ja. Tiefkühlkost war so das Erste, was gekommen ist, ja. Da war man dann auch abhängig davon, ob man einen Tiefkühler sich leisten kann. Das ist dann so sukzessive passiert, aber mit der Tiefkühlkost mussten dann unsere Großelterngenerationen plötzlich auch nicht mehr Gemüse in dem großen Stil anbauen. Plötzlich konnte ich ja die Iglo-Erbsen, wenn ich es jetzt mal so nenne, ja, konnte ich kaufen. Ich musste nicht mehr selbst Erbsen im Garten ziehen. Also Bequemlichkeit ist natürlich gekommen, dann die ersten Fertiggerichte, die plötzlich produziert wurden. Ein ganz großer Markt, der entstanden ist, vor allem von den USA kommen, die Frühstücksflocken, ja, und die Softdrinks, also die zuckerangereicherten Getränke. Dann industriell hergestelltes Brot, das auch nicht mehr, das schneller natürlich verarbeitet wurde und nicht mehr nach traditioneller Weise hergestellt wurde. Wurstwaren im großen Stil und vor allem aber auch Süßwaren. Pflanzenöle, die dann auch eingesetzt waren. Bis dato haben die einfachen Menschen tierisches Fett hauptsächlich verwendet zum Kochen, also wirklich der Schweineschmalz, aber auch Rindertalg, ja, vom Rind. Vielleicht noch Butter, aber das in kleineren Mengen. Also es war hauptsächlich das Schmalz, was ja auch günstig war und was aus der Schlachtung des Schweins in großen Mengen hervorgeht. Plötzlich kamen die Pflanzenöle auch auf, also ein neuer Industriezweig und damit auch das große Thema der Transfettsäuren. Auf das können wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch eingehen, was das gesundheitlich bedeutet. Und mit diesem Industriezweig, also Industrialisierung der Landwirtschaft und damit auch im großen Stil der Lebensmittelindustrie, ist auch zum ersten Mal für Lebensmittel, sind Lebensmittel beworben worden, also groß, im großen Stil Marketing und Werbung. So in den 1950er Jahren, da gibt es ja ganz tolle Plakate, kann man auch in Museen oft bei Ausstellungen sehen, die Art und Weise, wie Werbung gemacht wurde. Also Essen wurde quasi, kann man sagen, zu einem Konsumprodukt. Essen war nicht mehr einfach ein Grundbedürfnis, ein Grundnahrungsmittel, sondern plötzlich zu einem Konsumprodukt, mit dem man Profit herausschlagen konnte. Und das war im großen Stil und vor allem adressiert, und es war spannend, dass hier Kinder vor allem angesprochen wurden. Frühstücksflocken, die Softdrinks, die Süßwaren, auch zu der Zeit gezielt Werbung für Kinder gemacht worden ist. Also das muss man sich auch mal vorstellen, zu welchem Zweck. Also da sieht man einfach, da ist ein Wirtschaftszweig im Hintergrund, warum möchte ich die besonders kleinen Menschen da schon manipulieren und beeinflussen, damit die natürlich die Kunden von morgen werden. Ja, und dass man die schon erzieht zu einer bestimmten Produktgruppe, damit die auch ja auch später noch gekauft werden.
Ich habe da jetzt auf einem Video über eine Studie gehört, bezüglich, was schmeckt den Kindern. Und da wurden ihnen Fastfood wurde ihnen gegeben. Aber Burger und Pommes oder so in der Richtung, was ich mir erinnere. Und im Nachhinein, also jeweils zwei verschiedene Mahlzeiten und die Verpackung war unterschiedlich. Die erste Verpackung war einfach nicht irgendwie gekennzeichnet nach einer Marke. Und die zweite Verpackung war eine McDonald's, will ich mal ein, Verpackung. Und die Kinder haben alle gesagt, dass ihnen die zweite Mahlzeit besser geschmeckt hat, obwohl es eigentlich das Gleiche war. Und das ist nur dieser psychologische Einfluss, der da schon sehr früh beginnt.
Genau.
Dieser emotionale Einfluss.
Das darf man auch nicht unterschätzen, weil Kinder haben ja auch noch kein ausgereiftes Gehirn. Die Gehirnentwicklung ist da noch voll im Gange. Also das dauert tatsächlich bis zum frühen Erwachsenenalter, also unterschiedlich natürlich, aber es kann bis Mitte 20 dauern, bis das Gehirn vollständig ausgereift ist. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, die sind natürlich total anfällig für Manipulation, die das noch gar nicht in einem Gesamtkontext auch richtig einordnen können. Und natürlich alles, was so lustig und bunt ist, ist logisch, Kinder sprechen drauf an.
Positiv dargestellt.
Genau. Ja. Also das hat man schon sehr früh, also da müsste man natürlich jetzt mal alle Zweige parallel betrachten, geschichtlich, ne? Was hat sich in der Psychologie und so weiter getan, in der Forschungsarbeit, weil natürlich die Werbung von damals, denen war das schon bewusst, also die hatten diese Informationen natürlich, wie Werbung funktioniert. Und das Spannende ist halt, also das ist ja, ich habe das jetzt in einer sehr komprimierten Kurzfassung dargestellt, diese Entwicklung, aber man kann dokumentiert jetzt dann parallel tatsächlich nachweislich sich das anschauen, wie war die Entwicklung des Gesundheitszustandes. Und wirklich ab 1950 sind die Herzinfarkte massiv gestiegen, also das ist so ein richtig großer Anstieg. Adipositas, also Übergewicht, das war eine längere Entwicklung. Das ist das Zeitalter, wo das begonnen hat. Ja, also körperliche Aktivität ging dann auch sukzessive zurück. Auch die Arbeit wurde immer sitzender. Also das ist auch so eine Nebenentwicklung. Also nicht nur, was habe ich gegessen, sondern wie war auch grundsätzlich mein Lebensstil? Wie viel habe ich mich bewegt? Da gehören ja viele Faktoren dazu. Diabetes Typ 2 wurde seitdem zu einer Volkskrankheit. Also Zuckerkrankheit ist ja ein Lebensstilkrankheit sozusagen. Und vor allem Darmkrebs nahm auch ganz stark zu unter den Krebsarten. Und Autoimmunerkrankungen wurden immer häufiger. Also das ist parallel und diese Entwicklungen liefen tatsächlich auch parallel in den USA und in Europa ab. USA ein bisschen schneller. Wie wir wissen, die sind uns einige Jahre immer wieder voraus in ihrer Entwicklung. Also wir bräuchten eigentlich auch nur in die USA schauen und könnten daraus schon lernen, weil die in ihrer Entwicklung in jeglicher Hinsicht immer uns ein paar Jahre voraus sind.
Und genau. Das geht ja weiter voran. diese Entwicklung. Also man sieht es ja heute. Also ich kann mich noch in meiner Kindheit erinnern, dass die Leute, die krank waren, eher ältere Leute waren, ältere Menschen. Heutzutage werden sie immer früher krank und es gibt neue Krankheiten. Also seit ein paar Jahren gibt es viele neue Krankheiten, die wir vor 10, 15 Jahren noch gar nicht gekannt haben. So wie das ist Chronik-Fatigue-Syndrom zum Beispiel.
Ja, stimmt, genau. Das ist genau das. Ja. Wir reden jetzt davon, dass das, was unser Leben so begleitet, jetzt so ab 1950 so explodiert ist. Aber es stimmt, das hat ja nicht aufgehört. Auch jetzt.
Der Prozess geht weiter.
Der Prozess geht weiter. Uns fällt es oft gar nicht auf, weil wir sind ja so in unserer Blase und in unserem Leben. Jeder geht da so durch seinen eigenen Tunnel, schaut nicht nach links und rechts und uns ist eigentlich gar nicht bewusst, dass auch jetzt noch plötzlich neue Krankheiten auftauchen. Und keiner denkt drüber nach, ob das vielleicht mit unserem Lebensstil in Verbindung stehen könnte. Und das war halt so zwischen 1950 und 1980, ist das halt so richtig aufblühende Zeit. Wissen wir eh, Wirtschaft ist so richtig gestiegen, den Leuten ging es vermeintlich gut. Und 1980 gab es dann noch einmal so einen Push, weil dann sind nämlich auch die ultra hochverarbeiteten Lebensmittel entstanden. Also noch einmal ein Schippchen drauf. Das heißt, wo man wirklich begonnen hat, auch Produkte komplett zu zersetzen und zu reformulieren. Das heißt, wirklich neue Kompositionen zu entwickeln. Man kennt es vielleicht, allein das Joghurt. Ja, früher, was gab es für Joghurt im Kühlregal? Alle, die schon ein bisschen die 80er noch miterlebt haben, also die schon geboren waren in den 1980ern, sagen wir so, die wissen das. Da gab es einfach ein Naturjoghurt. Vielleicht gab es noch einen Erdbeerjoghurt, aber das war's dann schon. Und heute, wenn ich ins Kühlregal schaue, gibt es Unmengen an Milchprodukten, Puddingvarianten und was weiß ich. Das heißt, das sind alles Produkte, die komplett neu entstanden sind. Das heißt, die wurden komplett zerlegt in ihre Einzelteile. Man hat den Fettgehalt reguliert, man hat Zuckergehalt reguliert, man hat Konsistenz reguliert. Das heißt, im Endeffekt gibt es kein natürliches Produkt mehr, sondern man hat Komponenten individuell so zusammengesetzt, um einen Geschmack und eine Konsistenz zu treffen, wo man glaubt, dass das den Konsumenten ansprechen könnte. Und im Endeffekt heißt es mehr Zucker am Ende des Tages, mehr Füllstoffe wie Emulgatoren, Stabilisatoren, Aromastoffe, Konservierungsstoffe. In Summe haben wir viel mehr auch Flüssigkalorien zugeführt, mehr Fastfood, mehr Snacks, weniger Ballaststoffe, weniger echte Lebensmittel.
Ja. Und wenn nur allein das Joghurt, weil du es erwähnt hast, damals, das war ein stichfestes Joghurt. Das war fest. Das heißt, du hast das ordentlich umrühren müssen, damit es irgendwie ein bisschen cremig wird. Und heutzutage das normale Joghurt, das ungesüßte normale Joghurt, das ist cremig, du musst da gar nichts mehr machen. Also das ist ja so ein Anzeichen, dass es so stark verändert wurde.
Ja. Genau, das Thema ist aber, viele wissen nicht, wie ein natürliches Produkt überhaupt aussehen und schmecken würde, weil kein Mensch das mehr gewohnt ist. Die Generationen von heute, die sind aufgewachsen oder auch unsere Generation fast schon, also wir sind da so ein bisschen reingewachsen, aber aufgewachsen mit dieser Industrienahrung. Und du weißt einfach nicht mehr, wie ein selbstgemachtes Joghurt schmecken würde, welche ja. Konsistenz es natürlicherweise hat und so weiter. Aber auf das werden wir noch einkommen. Genau. Jedenfalls, subsummarum kann man sagen, mit diesen ultra verarbeiteten Lebensmitteln sind einfach ganz neue Produkte entstanden, die nichts mehr mit dem natürlichen Lebensmittel zu tun haben. Und am Ende des Tages nehmen Menschen mit diesen verarbeiteten Lebensmitteln um die 50-60% mehr Kalorien auf, als wenn sie natürliche Produkte essen würden. Und das gleichzeitig bei mangelnder Bewegung, also weniger starker körperlicher Arbeit. Also das muss man sich mal auf den Mund zergehen lassen. Und dann wundert man sich, warum wir alle Probleme mit Übergewicht und chronischen Erkrankungen haben. Genau. Also kalorienreiche Ernährung kann man im Prinzip sagen und gleichzeitig aber nährstoffarm. Ja, also Obwohl wir immer wieder hören, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen und überall auf jeder Verpackung ist ausgelobt, besonders proteinreich oder Vitamin C ist da drin oder ich habe Vitamin D und Calcium drinnen und so weiter. Also suggeriert diese industrielle Nahrung, suggeriert uns, dass wir hier besonders hochwertige, nährstoffreiche Lebensmittel konsumieren. Die Wahrheit ist, sie sind vollgepackt mit künstlichen Stoffen, Kalorien und enthalten kaum noch Mikronährstoffe. Und da müssen wir vielleicht jetzt auch einen Schritt zurückgehen. Das ist jetzt so ein bisschen die Entwicklung, die geschichtliche Entwicklung, parallel dazu auch, wie hat sich's mit unserem Gesundheitszustand entwickelt. Aber was ist denn der Hintergrund? Wie werden denn Nahrungsmittel überhaupt produziert, die dann am Ende des Tages bei uns im Supermarkt landen? Und es gibt ja immer wieder so dieses Gerücht, das hört man ja eh schon seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten, dass unser Gemüse und unser Obst angeblich keine Nährstoffe mehr enthält, weil unsere Böden keine Nährstoffe mehr enthalten. Das ist immer so eine These, die immer wieder gestreut wird. Da gibt es so zwei Lager, die einen sagen, unser Gemüse ist quasi totes Gemüse und die anderen sagen, stimmt ja gar nicht, unser Boden ist genauso gut wie früher. Was sagst denn du dazu, Alex, als Biologe und vor allem auch spezialisiert auf Pflanzen? Wie hat sich das entwickelt mit unserer Bodenqualität?
Durch diese Industrialisierung. Und ich persönlich kann das hundertprozentig bestätigen, dass das so ist, dass sich die Böden wirklich verschlechtern und auch die Lebensmittel selbst dadurch nährstoffärmer werden, weil ich es selbst erlebe. Also ich habe bei mir auf meinem Grund mit einem mäßigen Boden angefangen und von Jahr zu Jahr sehe ich, wie er sich positiv entwickelt und ich sehe es vor allem daran, wie sich meine Pflanzen entwickeln. Also erstens sind sie viel gesünder, sie sind weniger anfällig auf Krankheiten. Das ist immer so ein Zeichen, Nährstoffmangel führt ja zur Krankheit auch.
Und also wie bei Menschen eigentlich, ne? Das ist genau dasselbe. Ja.
Also Krankheiten bei Pflanzen kann man sich so vorstellen, es gibt Virenkrankheiten, es gibt Bakterien, natürlich also klassische Infektionen, Pilzkrankheiten. Es gibt aber auch ein weiteres Anzeichen für Krankheit bei Pflanzen, sind Schädlinge. Das heißt, wenn eine Pflanze anfällig für Schädlinge ist, dann ist es ein Zeichen, dass sie nicht ganz gesund ist und höchstwahrscheinlich auch einen Nährstoffmangel hat. Und man kann selbst an den Schädlingen erkennen, in welchem Stadium der Krankheit sich die Pflanze befindet. Das heißt, Viren, Parasiten, Pilze sind ja nichts anderes wie Schädlinge. Und wenn die auftreten, ist es schon ein Anzeichen, dass der Pflanze ganz, ganz schlecht geht. Also wenn Fäulnis da ist. Wenig zu machen, aber Hauptgrund ist da der Boden. Und je besser es der Pflanze geht, desto weniger Schädlinge hat sie. Und das nehme ich bei mir in meinem Garten jetzt wirklich von Jahr zu Jahr wahr.
Aber kannst du dein Beispiel geben, wenn du sagst, du kannst anhand des Schädlings beurteilen, in welchem Krankheitszustand die Pflanze ist? Vielleicht gesagt, auch so für den Hobbygärtner da draußen, welcher Schädling führt zu welchen Informationen oder welche Rückschlüsse ziehst du aufgrund des Schädlings?
Man kann, wie soll ich das jetzt erklären? Die Pflanze selbst, wenn sie einen Nährstoffmangel hat, dann ist sie eingeschränkt in ihrem Stoffwechselprozess. Das heißt, die Prozesse innerhalb ihres Organismus funktionieren nur mäßig. Das heißt, ihr Immunsystem ist nicht gesund genug, ihre Energieproduktion ist generell nicht gut genug. Und das führt dann zum Schädlingsbefall oder zur Krankheit von Viren und Parasiten. Und man kann das stufenweise betrachten, je nachdem, wie gesund die Pflanze ist. Also wenn sie wirklich so gut wie gar nichts mehr selbst machen kann, also im Stoffwechselprozess sehr stark eingeschränkt ist und sozusagen keine vernünftigen Proteine produzieren kann oder Fette oder diverse Kohlenhydrate, dann treten diese niederen Formen auf. Wenn sie gesünder wird, zum Beispiel, kann sie schon vielleicht Peptide bilden, also das ist die Zwischenstufe zwischen Aminosäuren und Proteinen, verschwinden diese Vorherstufen der Krankheiten, also Viren, Pilze sind dann nicht mehr so anfällig, aber es treten neue auf und das sind in der Regel dann Läuse. Läuse können Peptide verdauen, aber sie können jetzt keine Proteine verdauen. Läuse sind selbst sehr einfach gebaut, sie sind wenig komplex, sie haben einen sehr einfachen Verdauungstrakt und dementsprechend fühlen sie sich von solchen Pflanzen angezogen, wo freie Aminosäuren vor allem schwimmen und Peptide, die sie leicht verdauen können. Wenn die Pflanze aber dann schon in der Lage ist, jetzt vollständig Proteine zum Beispiel zu produzieren, gehen die Läuse nicht mehr auf diese Pflanze. Die Läuse können diese Proteine nicht verdauen und würden daran quasi zugrunde gehen und deswegen meiden sie diese Pflanze. Aber dann gibt es höhere Lebewesen, also nach den Läusen kommen meistens so Raupen in der Richtung, die können wiederum Proteine verdauen. Aber es geht halt immer weiter, weil die Pflanze kann dann im weiteren Verlauf besser Fette produzieren und dann im weiteren Verlauf auch besser sekundäre Pflanzenstoffe produzieren. Das sind ja ihre eigenen Antioxidantien vorwiegend und ihr Immunsystem ist dadurch schon gestärkt und dann kommen auch diese Schädlinge nicht mehr. Und am Ende bleibt, also wenn die Pflanze wirklich ganz gesund ist, am Ende bleiben die hohen Tiere über. Das sind dann die Vögel, das sind die Hasen, das sind die Menschen. Die wollen dann diese gesunde Pflanze in diesem Zustand zu sich nehmen.
Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn die Pflanze nicht alle Nährstoffe aus dem Boden so bekommt, wie sie es braucht, ist sie nicht in der Lage, vollständig sich aufzubauen. Und deswegen entstehen dann Zwischenprodukte. Und je nachdem, welches Zwischenprodukt bis zu welchem Grad sie kommt, die Pflanze, mit dem Nährstoffgehalt, was sie bekommt, sind unterschiedliche Schädlinge, die diese Zwischenprodukte gerne essen. Also die dann merken, die Pflanze produziert jetzt das mag ich. Und wenn die Pflanze aber sehr gesund ist und tatsächlich ausreichend alles aus dem Boden bekommt, was sie braucht, um sich vollständig auszubilden, dann gibt es keinen Schädling mehr, weil der kann das einfach, kann die Pflanze dann so in ihrem vollen, gesunden Zustand quasi nicht mehr selbst verdauen. Da bleibt dann nur mehr der Mensch oder halt das Tier übrig, die dazu in der Lage sind.
Ja, das nächsthöhere Tier quasi. Das hängt dann auch immer von der Komplexität ab. Also eine Raupe ist höher entwickelt als eine Laus. Ein Heuschreck ist wiederum höher entwickelt als eine Raupe. Und das geht so voran.
Genau, und wir sind ja letztendlich das höchst entwickelte Lebewesen auf diesem Planeten zumindest. Ne?
Ja. Und wir haben auch nur Lust auf wirklich frisches Gemüse, was optisch sehr gut ausschaut. Wir haben jetzt auch nicht, wenn wir ans Obst denken, wir wollen ein frisches Obst haben, was richtig ausgereift ist. Wir wollen es davor nicht. Wenn es unreif ist, schmeckt es uns nicht. Aber es gibt Raupen, die essen schon unreifes Obst.
Mhm. Genau.
Und wir wollen es aber genauso wenig, wenn es überreif ist. Das ist, schmeckt uns nicht mehr. Aber es gibt die Obstfliegen, die Mücken, die lieben dieses Stadium dann wieder.
Mhm.
Also es ist ja direkt an uns angepasst. Oder an jedes Lebewesen angepasst, je nachdem, in welchem Stadium sich oder in welcher Entwicklung sich die Pflanze oder das Lebensmittel gerade befindet.
Das heißt, so wäre der Idealfall. Und ich habe die KI auch dazu befragt und die sagt, ein Teelöffel gesunder Boden enthält mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde.
Ja.
Stimmt das?
Das ist jetzt die Frage.
Stimmt das?
Das
kannst du nicht sagen, ne?
Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es ist ein gesunder Boden, hat sehr, sehr viel Lebewesen. Und das bringt mich ja wiederum jetzt zu dieser hochverarbeiteten Lebensmitteln generell, weil da fängt es ja beim Boden an, bei dieser industrialisierten Herstellung, also wenn wir alles in Monokulturen aufbauen, wenn wir nur mehr in großen Flächen arbeiten, also es gibt keine Diversität mehr, keine verschiedenen Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen können, keine Diversität in den Tieren und Insekten in diesen Bereichen, weil sie keinen Lebensraum finden. Aber diese Diversität ist entscheidend, damit sich das Ökosystem aufrechterhält und stabil ist. Und das ist schon ein komplett denaturalisierter Lebensraum, diese Äcker, die wir da draußen sehen. Gleichzeitig werden die Böden jedes Jahr 1 bis 2 Mal umgegraben. Weil der Boden selbst ist ja auch ein Ökosystem. Da befinden sich, wie du gesagt hast, unzählige Lebensformen. Und wenn du den ständig immer wieder umgrabst, dann bringst du Bereiche also tiefe Bereiche nach oben und die oberen Bereiche nach unten. Im Boden würde sich wenn du es in den Boden einfach in Ruhe lassen würdest, würde sich ein Ökosystem aufbauen, von unterschiedlichen Lebensformen in den unterschiedlichen Bereichen. Oben, der obere Boden, der ist sauerstoffreich, weil er in Verbindung mit der Luft kommt. Und je tiefer du runterkommst, desto sauerstoffärmer wird er. Dort bilden sich dann Mikroorganismen, die nicht so sauerstoffliebend sind. Und wenn du dann aber umgräbst, dann zerstörst du dieses Ökosystem, nicht nur mechanisch. Es tritt auch Prozess ein, dann trifft das Licht drauf, die pralle Sonne, was du in der Natur ja eigentlich nie zu sehen hast. Der Boden ist in der Natur eigentlich immer bedeckt. Und das ruiniert dieses Ökosystem. Es gibt viel weniger Leben in dem Boden. Aber das Leben ist das eigentlich Entscheidende, damit die Pflanzen die Nährstoffe aufnehmen kann.
Die Mikroorganismen im Boden bestimmen letztendlich, wie gut die Pflanzen Nährstoffe aufnehmen können und damit eben wie widerstandsfähig sie sind gegenüber den Schädlingen, weil eine gesunde Pflanze ist ja uninteressant für diese Schädlinge, hätte ich jetzt verstanden. Und natürlich nicht nur das, also wie widerstandsfähig, sondern auch wie nährstoffreich sie dann für uns ist und auch aromatisch vom Geschmack.
Ja. Also Geschmack ist ja ein Hinweis darauf, wie nährstoffreich ein Lebensmittel
ist.
Ja,
da muss man aber natürlich auch wissen, wie so eine Paprika oder eine Tomate schmecken kann, die auf einem Boden gewachsen ist, der nährstoffreich ist, also der reich an Mikroorganismen ist. Und jetzt ist das, finde ich, spannend. Also du sagst jetzt Industrialisierung der Landwirtschaft. Ja, damit hat's begonnen, dass die Bodenqualität abgenommen hat. Warum? Du hast schon gesagt, Monokulturen. Es fängt schon mal an, keine Vielfältigkeit mehr. Und das Umgraben, was überhaupt das Ökosystem verändert oder ruiniert im wahrsten Sinne des Wortes. So, und jetzt schaut mal, was macht die Industrie, um das auszugleichen? Es ist das Gleiche wie bei den Lebensmitteln letztendlich, ne? Wenn da neue Lebensmittel kreiert werden, wie gleicht sie quasi das aus? Jetzt kommt Überdüngung, ne? Jetzt müssen wir den Boden düngen mit Stickstoff, damit er noch irgendwie funktioniert. Oder man muss, weil ja die Pflanze nicht gesund ist und nicht genug Nährstoffe durch eine gute Bodenqualität bekommt, muss ich ja den Schädlingsbefall irgendwie dem Herr werden. Also was macht man? Man setzt giftige Stoffe wie Pestizide und Herbizide ein, um die Schädlinge zu töten. Überdüngung
des Bodens. Das ist die weitere Folge. Also man hat einmal begonnen, man hat, wie du gesagt hast, in der industriellen Revolution hat sich ja dann auch die industrielle Landwirtschaft entwickelt, Schritt für Schritt, als erstes natürlich in den USA. Aber es gab die ersten Anzeichen. Also man hat begonnen, den Boden umzugraben, damit man großflächig eine Monokultur anbauen kann. Das geht die ersten 5 Jahre recht gut. Wenn der Boden im Vorhinein gut war, kommst du damit recht lang durch. Aber irgendwann treten ja die Krankheiten auf, weil es zu Nährstoffmangel kommt aufgrund des fehlenden Mikrobioms im Boden, was die Pflanzen mit dem richtigen Verhältnis zu Nährstoffen versorgen würde. Und das Nichtwissen darüber der Landwirte anscheinend, dieses Wissen ist ja auch verloren gegangen, hat dann dazu geführt, dass man Kunstdünger einsetzte. Das war der nächste Schritt, damit sie wieder versorgt werden. Pflanzen sind dadurch extrem gut gewachsen in der ersten Phase wiederum, was einen Bauer natürlich dann leicht überreden lässt. Ja, schau, wie gut das wächst, der doppelte Ertrag wie vom letzten Jahr. Aber es ist ein ähnlicher Prozess. Dadurch verarmt der Boden nämlich noch mehr. Es entstehen sehr viel Salze. Man verwendet ja, Kunstdünger sind ja diese klassischen NPK, Stickstoff, Phosphor, Kalium, in unterschiedlichen Ionenformen. Also du könntest Stickstoff in Form von Nitrat oder Ammonium zum Beispiel geben. Aber es ist eine große Menge und es fehlen alle anderen Mineralien und Mikronährstoffe. Und die werden aber auch benötigt, auch wenn sie nicht in dem großen Maß benötigt werden, für die Enzymaktivität, vor allem in der Pflanze selbst, damit sie den Stoffwechsel betreiben kann. Ja, also diese fehlen. Es ist quasi eine Form von Zwangsernährung, so kann man sich das vorstellen, so wie beim Menschen, wenn er nur mehr hochverarbeitete Lebensmittel isst, ohne irgendwelche Mikronährstoffe. Also reich an Energie in dem Fall, aber arm an Nährstoffen generell.
Das heißt, wir haben wieder nur Kalorien, aber keine Nährstoffe. Also auch unsere Gesundheit leidet langfristig. Aber was mich ja noch mehr eigentlich beunruhigt, also gut, das eine ist, die Pflanze liefert uns kaum noch Nährstoffe, die wir brauchen. Das ist das eine. Aber beunruhigender ist dann noch, dass man zusätzlich die Pflanze mit Giftstoffen besprüht, damit Ertrag da ist, damit ich die Schädlinge loswerde. Und wir wissen ja, ich wollte nur sagen, und wir wissen ja, wenn man so ein bisschen die Historie jetzt auch rückblickend verfolgt, das ist eine never-ending story. Also es fängt, man bekämpft einen Schädling und dann vermehrt sich auf der anderen Seite plötzlich ein anderer deshalb. Das heißt, ich brauche permanent noch mehr Pestizide und wieder andere. Dann brauche ich vielleicht auch noch andere, dann fängt das Ganze mit der Genetik an, dass man anfängt, wir brauchen genmanipulierte Pflanzen, weil wir müssen Züchtungen machen, die nicht mehr von dem Schädling befallen werden, weil ja auch unsere Giftstoffe irgendwann nicht mehr wirken und so weiter. Also wir kommen dann in einen Teufelskreislauf, der nie endet. Und mich beunruhigen jetzt diese Giftstoffe vor allem, weil was macht dieses Gift auf den Pflanzen auch mit uns und unserer Gesundheit, abgesehen natürlich auch vom Ökosystem. Also damit muss ja auch der Boden und natürlich auch die Insektenwelt zerstört werden. Also das ist ja eigentlich vielfältig, greift ja aufs ganze Leben in Wahrheit ein.
Ja, es ist so, wie du gemeint hast, es sind die nächsten Schritte. Kunstdünger haben nicht mehr funktioniert. Man musste dann, um die Pflanzen zu schützen, weil sie im großen Maße, du kannst nicht in das Feld gehen und da jetzt die Heuschrecken pflücken gehen oder die Erdäpfelkäfer, da bist du ja deppert dabei. Nächster Schritt sind dann die Pestizide. So wie du gesagt hast, Pestizide, das funktioniert dann für einen gewissen Zeitraum wieder, aber die Insekten bilden eine Resistenz oder das Unkraut bildet eine Resistenz und überwuchert dann trotzdem irgendwann die Main Crop, also die eigentliche
Main Crop, also Getreide meinst du jetzt oder Ernte?
Ja, also Ernte? Die Ernte quasi. Und dann wieder der nächste Schritt, man muss die Pflanzen genmanipulieren, damit wir noch ein stärkeres Gift drüber sprühen können, was dann nur die Pflanzen überleben, aber trotzdem aufnehmen und was wir dann auch wiederum konsumieren. Das darf man nicht vergessen.
Ja, und was machen diese Giftstoffe mit uns?
Ja, eigentlich das Gleiche, was sie dort auf der Pflanze oder auf dem Feld verursachen. Sie töten. Also Pestizide sind in dem Sinn, es gibt so viele Pestizide, das ist so schwer zu sagen. Also jeder hat seinen eigenen Wirkungsgrad und Wirkungsmechanismus. Aber im Endeffekt bringen sie Leben um. Das ist der Sinn eines Pestizids. Es sind nicht alle gleich stark davon betroffen, manche überleben es. Und wenn wir jetzt auf das Bekannteste zum Beispiel eingehen, das bekannteste Pestizid ist ja das Glyphosat. Und das hat eine spezielle Wirkung. Und zwar sagt man ja, oder wird behauptet von der Industrie, dass es für den Menschen ungefährlich ist, deswegen kann man es ja einsetzen.
Was ja widerlegt ist. Es ist in Wahrheit ja widerlegt, stimmt ja nicht, ne?
Ja, das ist Studie gegen ist. Studie. Also so läuft das Spiel halt ab. Also die Industrie bringt dann schon wieder eigene Studien, die zeigen, dass es ungefährlich ist, was aber nicht stimmt. Also ich kann darauf genauer eingehen. Und zwar greift der Glyphosat, also wie ist die Wirkung von Glyphosat? Weil Glyphosat bringt ja alles um in der Umgebung dieses Feldes, womit es besprüht wurde, außer diese eigentliche Erntepflanze, die du dann am Ende haben willst, weil die ja genetisch verändert wurde. Also die hält das Glyphosat aus, weil sie genetisch verändert wurde. Alles andere wird umgebracht. Und wie wirkt dieses Glyphosat jetzt in diesen Pflanzen? Und zwar gibt es in den Pflanzen einen Stoffwechselweg, der nennt sich Chikimisäureweg. Und der ist entscheidend für Pflanzen. In dem Weg werden nämlich die Aminosäuren hergestellt. Und darin wird ein Enzym von Glyphosat blockiert, was dazu führt, dass die Pflanze keine Aminosäuren mehr bilden kann und stirbt. Das trifft aber auch bei Bakterien zu. Die haben auch diesen Chikimisäureweg. Wir Menschen haben ihn nicht. Deswegen die Behauptung von der Industrie, er ist für uns ungefährlich. Was aber nicht so wirklich stimmt, weil wir haben ja auch ein Mikrobiom in uns. Das heißt, unser Mikrobiom wird direkt davon betroffen, wenn wir Glyphosat zu uns nehmen.
Das heißt, unsere Darmbakterien sterben ab?
Ja, es ist quasi ein Antibiotikum auf die Art. Halt in kleinen Dosen, aber du nimmst sie immer wieder, wenn du diese Lebensmittel zu dir nimmst, immer wieder ein Antibiotikum zu dir, könnte man sagen.
Mhm. Ja, da muss man aber wissen, dass unser Darmmikrobiom, so wie die Mikroorganismen im Boden für die Pflanze, ohne die werden wir krank. Wir verarmen selbst an Nährstoffen, wenn unser Darmmikrobiom stirbt. Vereinfacht dargestellt.
Es ist essentiell. Es ist essentiell. Also es gibt mehr Zellen in unserem Darm, also mehr Bakterien und Zellen in unserem Darm, als wir eigene Körperzellen haben. Ja. Und wir stehen in Verbindung mit diesen Bakterien. Sie produzieren Stoffwechselprodukte, die wir nutzen können, und sie nutzen wieder Stoffwechselendprodukte, die wir nicht brauchen. Und so läuft das Spiel ab. Gleichzeitig mit dem, was wir essen können, das nehmen wir auf. Was wir nicht essen, nicht verdauen können, das bekommen unsere Bakterien.
Ja, und weil du sagst, die Pestizide haben unterschiedliche Wirkungen. Du hast es jetzt an einem Beispiel von Glyphosat erläutert. Und jetzt gibt es natürlich Lebensmittelsicherheitsbehörde und so weiter, die das ja alles auch begutachten und als safe einstufen, unter Anführungszeichen safe. In Wahrheit, wenn man diese Berichte liest, dann heißt es ja immer nur, ab dieser Dosis geht man von Unbedenklichkeit aus. Und das heißt, es ist natürlich nie komplett safe, aber es sind halt so Grenzwerte, die definiert werden, die angeblich tolerierbar sind, sagen wir es mal so. So, und jetzt muss man aber wissen, dass es so eine Bewertung für jedes einzelne Pestizid gibt. Isoliert. Aber die Realität ist ja eine andere. Die Pflanze wird ja nicht nur mit einem einzelnen Pestizid besprüht, sondern mit einem ganzen Cocktail an unterschiedlichen Substanzen. Und das ist natürlich nicht getestet, wie dieser Cocktail in der Summe auf uns wirkt. Und es ist genau dasselbe, wie wenn ein Mensch 10 verschiedene Medikamente vom Arzt verschrieben bekommt. Da ist jedes einzelne Medikament getestet, ja, und beschrieben, aber wie die Medikamente in Kombination wirken und welche Nebenwirkungen daraus wieder entstehen und wie sich das auf den Stoffwechsel auswirkt, weiß kein Mensch. Und so ist es da auch. Ich habe einen Cocktail an Pestiziden auf der Pflanze und ich weiß nicht, was das alles mit mir macht, und es ist belegt und es gibt auch Studien, dass jedenfalls das Krebsrisiko begünstigt ist, das Entzündungsrisiko ist begünstigt, das Risiko für Entstehung von Autoimmunerkrankungen ist begünstigt. Natürlich alles, warum? Weil es auf uns, wie du sagst, auf unser Darmmikrobiom wirkt, und unser Darmmikrobiom ist entscheidend für unser Immunsystem, für die Entzündungsprozesse und für unsere Gesunderhaltung. Also das ist jetzt mal rein reduziert heruntergebrochen.
Ich könnte noch ein weiteres Beispiel geben. Also es hat ja viel mehr negative Wirkungen auch, das Glyphosat auf uns. Glyphosat ist ja auch nur ein relativ kleines Molekül und es ähnelt sehr der Aminosäure Glycin. Und Glycin ist ja Hauptbestandteil in unserem Kollagen.
Ja, Bindegewebe, Bindegewebestruktur.
Ja, und was dadurch passiert, durch diese Ähnlichkeit zu Glycin, baut der Körper Glyphosat oftmal in unser Gewebe ein. Das passiert, weil es einfach so dem Glycin ähnelt. Vor allem, wenn du generell sowieso in Mangelerscheinung bist, dann nimmt der Körper das, was er kriegt. Man kann sich das so wie mit Fetten vorstellen. Also Pflanzenöle mag der Körper eigentlich nicht wirklich haben. Er braucht Fett für die Struktur der Zellen, für die Zellwand. Und wenn du das einbaust, also der Körper baut das einfach ein, wenn er nichts anderes zur Verfügung hat, dann nutzt er das.
Ja.
Was aber zu einer Instabilität an der Zellwand am Ende führt. Und das ist bei Glyphosat nichts anderes. Das baut sich ein ins Bindegewebe. Und der Körper reagiert aber darauf. Und zwar ist es ja ein entzündlicher Stoff und das Immunsystem reagiert darauf. Es erkennt, aha, na, da ist ja eigentlich was eingebaut, das gehört da nicht hin. Und dann kommen quasi Gelenkschmerzen, Entzündungserscheinungen in den Bereichen. Und es wird halt auch so lange anhalten, solange das in deinem Körper ist. Und dann spricht man wiederum von Autoimmunkrankheiten. Ich glaube nicht, dass das Immunsystem generell sich gegen den Körper wendet. Das macht doch keinen Sinn. Sondern er versucht einfach, den Körper zu schützen, indem er das, was du ihm angetan hast, quasi...
Versucht zu eliminieren.
Zu eliminieren, zu neutralisieren.
Genau. Ja. Genau. Da kommen dann unerklärliche chronische Entzündungszustände, chronische Erkrankungen, wie du sagst, Gelenkschmerzen, Arthrose und so weiter. Und man weiß nicht, woher. Ja. Und ganz simpel, das, was, wenn deinem Körper was fehlt, das, was, es ist so, du bist, was du isst, kann man so sagen, ja, dass du, deswegen ist das nicht einfach nur Essen. Es ist eine Grundsatzentscheidung. Du hast nur diesen einen Körper. Dieser Körper trägt dich durch dieses Leben. Und so wie du ein Auto wartest und servicierst und pflegst, damit es dich durch von A nach B bringt, so solltest du eigentlich auch deinen Körper behandeln und dir zweimal überlegen, was du zuführst und was du deinem Körper damit antust. Gut, das heißt, eigentlich kann man jetzt sagen, salopp, wenn Böden verarmen an Nährstoffen, was ja mit der industrialisierten Landwirtschaft passiert, verarmt im Endeffekt unsere Ernährung. Auch wir bekommen Mangelzustände. Wir können essen, 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 kriegen trotzdem nicht das, was wir brauchen. Dann gleichzeitig Pestizide sind ja nicht nur auf der Pflanze und das kann man auch nicht so runterwaschen, dass man sagt, okay, ich wasche eh mein Gemüse, mein Obst und ist ja alles gut. Also auch das lässt sich ja nicht ganz entfernen. Das muss man halt auch wissen. Aber das Problem ist, es ist ja nicht nur auf den Lebensmitteln, es gelangt ja auch ins Wasser. Und Wasser trinken wir dann wieder, also wir haben es auch im Wasser. Und insgesamt ist das natürlich ein Teufelskreislauf, weil du hast erklärt, die Böden verarmen, Biodiversität sinkt. Damit wird die Krankheitsanfälligkeit der Pflanzen immer größer. Das heißt, ich brauche noch mehr Chemieeinsatz und so weiter.
Ja.
Wie ist das jetzt mit Biolandwirtschaft? Da ist ja nachweislich auch laut der Verordnung, EU-Verordnung, ist ja der große Einsatz von Pestiziden und Co. verboten. Natürlich gibt es auch in der Biolandwirtschaft einzelne Substanzen, die erlaubt sind. Aber wie schaut da die Realität eigentlich aus? Weil was ich mir so denke, ja, da gibt's doch, gerade bei der industrialisierten Landwirtschaft, da haben die Bauern relativ große Felder, weil ja der wirtschaftliche Gedanke im Vordergrund steht. Es geht ja darum zu verdienen. Also nur sehr wenige, wie du sagst, haben das Wissen und machen das wirklich aus einem Wertebewusstsein heraus und es geht am Ende des Tages um Geld. Jetzt habe ich hier ein Biofeld und direkt daneben ist doch das konventionelle Feld, das besprüht wird mit diesen Pestiziden. Und wir wissen, man kann nicht sicherstellen, dass das Gift ausschließlich auf der Pflanze landet, weil es ist natürlich vernebelt durch den Wind in der Luft Und das verteilt sich ja auch. Also selbst wenn ich mein Biofeld nicht direkt daneben habe, den Wind kann ich nicht beeinflussen, wo er die Gifte hin verteilt.
Ja. Das ist alles ein bisschen Schmäh. Also wenn man genauer hinschaut, dann... Na, wobei man sagen kann, natürlich, es wird hin und wieder schon getestet. Wie oft, weiß ich jetzt auch nicht, bei Bio-Lebensmitteln.
Naja, einmal im Jahr haben sie auf jeden Fall eine Kontrolle.
Okay, aber da müssen sie ja die Grenzwerte einhalten. Also sie dürfen ja nicht eine, übermäßig viel an Pestiziden beinhalten, die Lebensmittel. Wie hoch der Grenzwert jetzt ist, weiß ich jetzt auch
nicht.
Nein,
gut, also auf jeden Fall, also ganz safe ist man mit Bio natürlich auch nicht, aber Bio ist jedenfalls besser wie konventionell, weil ich da zumindest mal keinen direkten Pestizideinsatz habe.
Ja, es ist auf alle Fälle besser, was das angeht.
Ja.
Für den Nährstoffgehalt der Pflanze, das hängt dann immer vom Bauern ab, wie er in Wirklichkeit die Landwirtschaft betreibt, weil... Bio ist nicht Bio. Man sieht eh, es gibt ganz viele unterschiedliche Bio-Logos, Labels mit unterschiedlichen Anforderungen, die sie einhalten müssen. Und der Anbau bei Bio, also da wird auch gepflügt. Und sie sind vielleicht technisch ein bisschen weiter. Also man muss ja das Feld in der Größe, es muss ständig bejätet werden. Wenn du ja keine Pestizide einsetzt. Das heißt, sie müssen öfters mit dem Traktor drüber fahren, was mehr zur Bodenverdichtung führt. Aber sie können halt die Unkräuter mechanisch entfernen. Das ist der Vorteil. Sie versuchen auch, Biobauern versuchen natürlich auch Boden aufzubauen. Aber es geht nur sehr langsam bei denen. Und das ist schon die Methode des Pflügens. Also solange du pflügst, wird es sehr, sehr langsam, lange dauern, bis sich ein Boden überhaupt entwickelt.
Mhm. Ja. Aber so grundsätzlich, weil du ja ganz am Anfang gesagt hast, dass das Wissen auch verloren geht um diese Bodengesundheit, Bodenvielfalt. Ja. Und ich denke mal, also ich würde jetzt mal so behaupten, Wissen geht überall dort verloren, wo der wirtschaftliche Gedanke im Vordergrund steht. Also wenn es dir nur darum geht, möglichst viel zu erwirtschaften und Geld zu verdienen, dann interessierst du dich weniger für die Zusammenhänge. Das ist jetzt natürlich eine Behauptung, die ich so nicht belegen kann und ist vielleicht auch zu einseitig gedacht. Aber jemand, der das mit Herzblut macht und der sich auch dafür interessiert, der jetzt nicht vordergründig, dem es nicht nur vordergründig ums Geld geht, würde ich mal behaupten, der interessiert sich für das Ökosystem und arbeitet dementsprechend anders. Also man sieht es zum Beispiel bei den Demeter-Bauern, das sind einfach andere Menschen, unabhängig davon jetzt, was man von Demeter halten mag, weil da kommen einfach andere Elemente noch dazu, dass sie zum Beispiel auch nach den Mondphasen anbauen und so weiter. Also einfach insgesamt den gesamten Hof als System betrachten und auf alles blicken. Aber das sind einfach Menschen mit einem anderen Wertesystem, denen die Natur auch am Herzen liegt, denen es darum geht, das Ökosystem zu betrachten, das da ist. Und das macht dann Unterschied natürlich, wie dann die Pflanze, wie der Boden sich entwickelt, also wie ich das behandle, wie ich den Boden behandle, wie die Pflanzen entstehen. Aber so per se würde ich jetzt trotzdem mal sagen, industrielle Landwirtschaft ist einfach problematisch, weil es ist einfach ein Wirtschaftszweig, da geht es um Geld, es ist ein Wirtschaftszweig, man möchte im großen Stil Lebensmittel produzieren, in einer bestimmten Geschwindigkeit auch, um möglichst viel Geld zu verdienen.
Sehr kurzsichtig gedacht. Deswegen halt immer auch dieser Prozess, man sieht, okay, man hat einen hohen Ertrag mit einer bestimmten Methode, die aber umweltschädlich ist. Und anstatt seine Anbaumethoden zu hinterfragen, weil ja mit der Zeit neue Probleme auftreten, muss man sich ein neues Spielchen ausdenken, eine neue Chemie oder ein neues Gift. Also immer eine Form mit Kampf gegen die Natur und nicht mit der Natur arbeiten. Also man sollte sich das genauer anschauen, die Natur eigentlich, wie funktioniert sie? Und fördernd arbeiten. Also wir Menschen sind nicht nur in der Lage, die Natur zu zerstören, nein, wir können sie auch fördern und dazu führen, dass sie sich schneller im positiven Sinne entwickelt.
Und was ist jetzt aber die Konsequenz für den einzelnen Konsumenten, der einfach in der westlichen Welt insbesondere so lebt, wie er lebt? Nämlich er hat einen 40-Stunden-Job, sage ich jetzt mal, hat nicht vor der Tür seine eigene Landwirtschaft sozusagen, sondern ist quasi auch gezwungen, im Wirtschaftszweig Lebensmittelindustrie seine Lebensmittel zu kaufen. Ich kann nur von mir sprechen, wie ich es mache, und das ist natürlich eine Entscheidung, die für manche Menschen unbequem ist, aber die Entscheidung, ich versuche möglichst wenig wirklich im Lebensmitteleinzelhandel zu kaufen und versuche wirklich meine Lebensmittel von Biobauern oder einfach Produzenten zu beziehen, wo ich weiß, wie die arbeiten. Und macht natürlich auch ganz viel selbst zu Hause. Also ich kaufe mir zum Beispiel kein industrielles Joghurt. Ich produziere das selbst. Da können wir noch dann drüber eingehen, warum auch, aber was diese industriellen Produkte, wie die zusammengesetzt sind. Aber das ist so die Konsequenz. Das ist mühseliger, weil man muss sich zuerst mal seine Produzenten, seine Bauern suchen, wo ich mit Vertrauen einkaufen kann. Und dann braucht es natürlich ein bisschen Fertigkeiten und Wissen, auch um Zubereitung von Lebensmitteln. Das ist ja auch etwas, was verloren geht. Und es braucht auch ein bisschen Zeit natürlich, um seine Lebensmittel herzustellen. Also das ist natürlich mein Weg, der für viele unvorstellbar ist. Aber am Ende des Tages, welche Wahl habe ich, wenn ich möglichst nährstoffreich und gesund nährstoffreich mich ernähren möchte und meine Gesundheit langfristig erhalten möchte.
Das ist eine Entscheidung, ganz
ja,
einfach.
Genau.
Es ist mühsam. Das heißt ja nicht, dass man von heute auf morgen sein ganzes Leben verändern sollte. Es war ja bei dir und bei mir ja auch nur ein schrittweiser Prozess. Und es wird mit der Zeit immer leichter, wenn sich die Routinen einstellen.
Genau.
Ist das keine...
Gut, das ist industrialisierte Landwirtschaft bei Pflanzen und Getreide. Jetzt hat sich ja auch die Intensivtierhaltung etabliert mit diesem Industriezeitalter, weil ja auch im großen Stil quasi Fleisch in der Masse produziert wird und dann relativ billig auch verkauft wird.
Hängt ja auch wieder zusammen. Also erstens... Na, müsstest du noch ausführen oder wolltest du da noch?
Nein, du kannst fortsetzen, ja.
Hängt auch ganz eng mit der klassischen, mit dem klassischen Ackerbau zusammen, weil die industrielle Viehwirtschaft, wenn man sich die so anschaut, die Tiere, die sind in der Regel nicht auf der Weide, sie sind in Ställen, können sich nur wenig bewegen und bekommen dort in der Regel Kraftfutter, was wiederum auf Ackern angebaut wird mit Pflügen, mit Pestiziden, mit Kunstdünger. Das ist der Prozess, anstatt einfach nur die Tiere weiden zu lassen.
Genau, also Fleischproduktion ist nicht gleich Fleischproduktion, also auch da... Hängt, also das eine ist natürlich, mit was werden sie gefüttert, ja, das ist, kommt dann wieder, auf welchem Boden wird das angebaut und so weiter. Mhm. Aber die andere Geschichte ist ja natürlich auch, wie dürfen sie leben, also wie ist das Platzangebot, wie viele Tiere werden da auf engstem Raum gehalten, können sie im Freien sein, draußen unter Sonneneinstrahlung, können sie weiden, können sie einfach natürliches Gras fressen und auch alle Blumen und Pflanzen und Insekten, die da so, also Biodiversität, kriegen sie Biodiversität, haben sie Auslauf eben und sind damit auch, also das ist ja das, ein Tier, das auf der Weide gehalten wird, so wie zum Beispiel die klassische Heumilchproduktion, ja, also da ist ja eine Regulierung dahinter, dass die Tiere 2/3 im Jahr auf jeden Fall draußen auf der Weide sein müssen. Das wäre ja eine natürliche Haltungsform. Daher haben die Kühe, können im Freien sein, haben Platzangebot, können sich natürlicherweise von hoffentlich Wiesen ernähren, wo auch ganz viele Insekten und unterschiedliche Pflanzenarten drauf sind. Das wäre der Idealfall. Da haben sie dann keinen Stress, so können sie ganz natürlicherweise sind dem Sonnenlicht ausgesetzt, also können selbst gesund sein und ein gesundes Tier produziert gesundes Fleisch oder auch gesunde Milch in dem Fall, ja.
Nährstoffreiches Fleisch und nährstoffreiche Milch.
Genau. Und auch da wieder der Unterschied. Habe ich ein Fleisch aus einer Massentierhaltung, wie du sagst, das im Stall zusammengefercht ist und da mal wieder das Gleiche wie mit der Pflanze. Was passiert denn mit einem Tier, das unter Stress gerät, das keinem Sonnenlicht mehr ausgesetzt wird, das keine natürliche Ernährung bekommt und quasi in einem dunklen Stall auch beengt leben muss und vielleicht dann auch verkotet rundherum, also einfach unnatürliche Lebensform. Was passiert, jetzt habe ich den Faden verloren. Was passiert mit diesem Tier? Es wird selbst krank. Und wenn es selbst krank oder anfälliger für Krankheiten, und was macht man dann wieder dagegen, so wie mit den Pestiziden? Na, ich muss Antibiotika-Einsatz. Das wird oft schon prophylaktisch dann gemacht, damit ja keine Krankheit entstehen kann. Und diese Antibiotika habe ich aber natürlich im Fleisch. Ich habe sie im Fleisch, ich habe Rückstände im Fleisch und ich habe es auch in der Milch. Und jemand, ein Mensch, der sich im großen Stil von solch einem Produkt ernährt, und das haben wir heutzutage tatsächlich schon das Problem, es treten Antibiotikaresistenzen auf. Und Antibiotikum ist ein Medikament, das tatsächlich viele Menschenleben schon gerettet hat. Also das ist ein herausragendes Produkt gewesen, das man gezielt einsetzen kann. Nur heutzutage ist es ein Massenprodukt, das ich schon im Fleisch drinnen habe. Und wenn ein Mensch dann wirklich mal krank ist und angewiesen ist auf Antibiotika, dann oft Antibiotika nicht mehr wirken, weil der Mensch Resistenzen entwickelt. Also auch hier ein Problem, was dann langfristig sich wieder von der anderen Seite her auswirkt. Und dabei haben wir noch gar nicht drüber geredet, welche Auswirkungen das Ganze auch wieder aufs ganze Ökosystem hat. Weil je nachdem, wie das Tier ernährt wird, wenn es nicht auf der Weide ist und natürlicherweise Gras fressen kann und, wie du sagst, Kraftfuttereinsatz, dann gibt es natürlich, je nachdem, in welchem Land du lebst, Sojamittelimporte, Waldrodungen und so weiter. Also es hat ja auch Auswirkungen weltweit im großen Stil, je nach diese Massentierhaltung.
Generell, die gesamte industrielle Landwirtschaft. Also das ist ein Riesenausmaß auf der ganzen Welt.
Genau. Und natürlich die Nährstoffgehalte, wie du sagst, des Produktes, was wir ja dann verzehren am Ende des Tages. Es ist nachgewiesen, dass ein Tier, das im Freien auf der Weide leben darf, sich natürlicherweise ernährt, auch einen hohen Gehalt zum Beispiel an Omega-3-Fettsäuren im Fleisch und in der Milch enthalten sind, einen höheren Gehalt an B-Vitaminen und Mineralien. Also das macht Vitamin D und das macht einen riesen Unterschied zu einem Produkt, zu einem Tier, das halt nicht artgerecht gehalten wird, genauso wie eine Pflanze, die aus einem nährstoffarmen Boden gedeiht.
Ja, und dann kann sich das ganz leicht, gerade bei Fleisch ist es sehr einfach festzustellen, in der eigenen Küche, wenn du ein Schnitzel anbrätst, es ist so leicht, wenn du da ein gutes Biofleisch im Vergleich zu einem industriellen Schweineschnitzel hernimmst, das Industrielle, das verliert die Hälfte an Gewicht, das schrumpelt zusammen. Und da sieht man schon, dass das eigentlich nur Wasser war, was in diesem Fleisch drin ist. Und Wasser ist ja auch immer ein Anzeichen von Entzündung.
Wasseransammlungen, so wie der Mensch, Wasser, der Wassereinlagerungen kriegt. Ja?
Genau, der Mensch hat Wassereinlagerungen, wenn er entzündet ist in sich und das Tier macht das genauso.
Genau. Also, und das ist ja das, also jetzt haben wir das eine Thema, ja. Jetzt hängt es mal stark davon ab, die Produktionsweise per se. Also, werden Pflanzen angebaut, wie wird das Tier gehalten, um beurteilen zu können, wie gesundheitsrelevant das überhaupt für uns ist. Das wäre jetzt noch das eine, dass ich sage, ich nehme dieses Lebensmittel, was so produziert wird, und esse das. Jetzt geht es aber einen Schritt weiter, dass wir ja diese natürlichen Lebensmittel selten konsumieren, sondern wir gehen in den Supermarkt, wo ein weiterer Verarbeitungsgrad stattfindet und kaufen nicht das natürliche Lebensmittel beim Bauern, sondern ich kaufe mir ein weiterverarbeitetes, im schlimmsten Fall ein sehr hochverarbeitetes Produkt. Früher wurde Essen gekocht, gebacken, man hat fermentiert, ja. Heute wird, das ist die Verarbeitungsindustrie, ich sage mal so ein paar Schlagworte, es wird extrudiert, es wird stabilisiert, es wird aromatisiert, es wird konserviert, es wird ultrahoch erhitzt, es wird mit Emulgatoren, Farbstoffen, Aromen und Texturgebern versehen. Also es wird aus einem natürlichen Lebensmittel, wird ein Chemiecocktail gemacht, kann man sozusagen sagen. Es wird etwas produziert, das möglichst lange haltbar ist, sehr lange im Umlauf gebracht werden kann, unverändert bleibt, weil wir ja diese globalen Warenströme haben, wo ja Produkte von A nach B transportiert werden. Ist ja nicht so, dass es ums Eck produziert wird und dann einfach in der Nachbarortschaft verkauft wird. Es wird ja möglicherweise sogar übersee produziert, wird zu uns importiert und so weiter. Wir produzieren was und exportieren das. Also es muss ein Lebensmittel kreiert werden oder eine Mahlzeit kreiert werden, die allen Widrigkeiten standhält, damit man es verkaufen kann und wirtschaftlich verdienen kann dran. Und das ist ja der Grund für diese Verarbeitung und Industrialisierung. Es geht darum, Produkte sollen möglichst billig sein, sie sollen haltbar sein, profitabel sein und unter Anführungszeichen schmackhaft. Das heißt, dadurch, dass sie ja so verändert werden, die Produkte, verlieren sie ja an Geschmack. Das heißt, es wird natürlich wieder künstlich moduliert und geschaut, dass man da wieder Geschmack reinbringt. Aber natürlich ist das nicht mehr. Also vom Handwerk zur Hochtechnologie könnte man sagen. Und diese ultraverarbeiteten Lebensmittel sind letztlich dann so konstruiert, dass sie schnell gegessen werden können. Also auch ja, dass man keine Zeit mehr verschwendet mit langem Kochen und so weiter, sondern ich möchte es ja idealerweise vielleicht sogar nur mehr aufwärmen und kann es schon essen. Also es ist essfertig. In Wahrheit sättigt es auch kaum mehr. Warum sättigt es nicht? Das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Der Körper schreit ja dann, hat Hunger, wenn er gewisse Nährstoffe braucht. Und wenn er die Nährstoffe nicht kriegt, sondern nur Kalorien, also nur Energie, dann bleibt Hunger aufrecht, obwohl ich eigentlich schon eine energiereiche Mahlzeit gegessen habe. Aber mir fehlen immer noch gewisse Mikronährstoffe, die ich nicht bekommen habe. Und damit wird sich der Körper wieder mit Hunger melden, also kaum sättigend.
Wir können das am Beispiel von Zucker auch einmal sehen. Also Zucker ist ja hochverarbeitet. Es wurde aus Zuckerrohr oder Zuckerrübe hergestellt und quasi isoliert. Es wurde aus dieser Pflanze isoliert und ist jetzt in hoher Konzentration, steht da zur Verfügung. Liefert Energie, liefert definitiv Energie für den Körper. Das Problem ist aber, wenn du jetzt Zucker zu dir nimmst, kannst du den nicht einfach so verstoffwechseln. Du brauchst andere Stoffe, damit du aus dem Zucker Energie produzieren kannst.
Zum Beispiel Magnesium.
Magnesium oder Vitamin B1, Vitamin C. Das sind alles Dinge, die du benötigst, damit du den Zucker eigentlich erst einmal wirklich verarbeiten kannst und daraus Energie produzieren kannst. Und wenn du jetzt in so reiner, isolierter Form isst, dann baust du mit der Zeit einen Mangel an diesen Nährstoffen auf, weil du sie nicht zusätzlich zufügst. Deswegen hat die Industrie ja ständig ihre Vitaminzusätze, ihre künstlichen Vitaminzusätze auf ihren Produkten, die natürlich nicht die gleichen Bioverfügbarkeit haben oder vielleicht sogar die gleichen Eigenschaften haben wie echte Vitamine in echten Lebensmitteln.
Genau, das heißt, der Körper muss ja, wie du sagst, er braucht jetzt in dem Fall, wenn wir beim Zucker bleiben, er braucht Magnesium, Vitamin C und Vitamin B1. Diese drei Nährstoffe müssen verfügbar sein, damit man Zucker verstoffwechseln kann. Jetzt habe ich mit meiner Mahlzeit diese Nährstoffe nicht extra zugeführt. Das heißt, der Körper muss auf die Reserven zugreifen. Die Reserven von Magnesium, Vitamin C und B1, sofern es überhaupt welche gibt. Ja. Das heißt, ich habe einen Verbrauch an Nährstoffen in Wahrheit. Also je mehr Zucker ich esse, desto mehr Nährstoffe brauche ich in Wahrheit. Und wenn ich mir aber jetzt im Unterschied dazu, und die Natur ist ja total ausgeklügelt und intelligent, wenn ich mir jetzt ein natürliches Produkt hernehme, wie zum Beispiel eine Trockenfrucht, eine Dattel. Die Dattel hat natürlicherweise in ihrer Struktur Magnesium enthalten, hat B1 enthalten, hat auch Vitamin C enthalten. Das heißt, in dieser Frucht sind bereits alle Nährstoffe vorhanden, die ich brauche, damit ich auch den Zucker dieser Dattel verstoffwechseln kann. Das heißt, das Lebensmittel, das natürliche Lebensmittel, liefert mir immer eine Komposition an Nährstoffen, die ich brauche, damit ich es gut verdauen kann und die Nährstoffe gut aufnehmen kann. Das heißt, ich nehme mir nicht selbst aus dem Körper dann was weg, sondern liefert schon das ganze Paket mit, das ich brauche. Ja, da fängt schon an. Und noch was zum Thema Zucker. Bei der Dattel habe ich zusätzlich, abgesehen von diesem Nährstoffcocktail, den ich brauche, habe ich noch Ballaststoffe. Also das ist eine Faserstruktur noch enthalten. Und Ballaststoffe verlangsamen die Verdauung, weil wir schon gehört haben, dass das ja unverdauliche oder schwer verdauliche Dinge sind. Das heißt, es muss unseren ganzen Darmtrakt passieren. Es verlangsamt damit auch die Aufnahme an Nährstoffen. Und damit wird Zucker auch nicht schnell ans Blut abgegeben aus der Dattel, sondern in einem langsamen Prozess. Und das ist genau so, wie wir es brauchen, nämlich langsam zugeführte Energie, die ich dann auch gut verwerten kann und vor allem verbrauchen kann. Was passiert mit dem isolierten Zucker? Der geht wie ein Fitchip-Pfeil durch den Verdauungstrakt durch und landet recht schnell im Blut und damit schießt mir mein Blutzucker von 0 auf 100, also er schießt relativ schnell hoch und ich habe dann plötzlich so viel Zucker zur Verfügung, den ich vielleicht aber gar nicht brauche, weil ich eine sitzende Tätigkeit zum Beispiel ausführe, weil ich überwiegend sitze und mich kaum noch bewege. Das heißt, ich habe natürlich dann mit ein Thema, dass permanent zu viel Zucker zur Verfügung steht, den ich gar nicht eigentlich für die Energie brauche, die mein Lebensstil hergibt. Und da fängt dann ein anderer Kreislauf an, weil wenn zu viel Zucker da ist, der nicht verarbeitet werden kann, gibt's Plan B. Ich muss den Zucker in die Fettzellen schieben, weil ich ihn ja nicht verarbeite. Das heißt, ich werde langfristig auch immer dicker.
Ja, der erste Schritt ist Insulin, dass der Körper sehr viel Insulin produziert, damit er den Zucker auf ein normales Niveau wieder senken kann. Aber es schießt dann unter ein normales Niveau, weil die Insulinproduktion so hoch sein muss. Und dann verspürst du wieder diese Cravings, diesen Heißhunger. Und in der Regel machen die Menschen halt das wieder mit Zucker, mit einer zuckerhaltigen Form an Lebensmitteln. Und das ist ein ständiger Kreislauf, der nicht aufhört, der dann zu dieser Krankheit, also Diabetes oft führt und natürlich auch zu Übergewicht, weil die Fructose ja vor allem im Zucker in der Leber zu Triglyceriden umgewandelt wird.
Genau. Und so habe ich es letztendlich dann mit allen hochverarbeiteten Produkten, weil es gibt kaum ein verarbeitetes Produkt, dem nicht Zucker zugesetzt ist. Unter anderem natürlich hat die Industrie da einen Hintergedanken. Also ich verändere ja ein Lebensmittel, das in seiner Natürlichkeit nicht mehr schmeckt. Also es ist kein natürliches Lebensmittel. Ich zerlege das komplett und setze das neu zusammen. Das heißt, ich muss schauen, dass das überhaupt dann nachher noch schmeckt. Was macht die Industrie da gerne? Sie gibt natürlich Zucker auch hinein, um den Geschmack zu verbessern. Aber auch, um die Menschen abhängig zu machen von dem Produkt. Weil, wie du sagst, ich habe dann diesen Kreislauf von, das Blutzucker geht hoch, fällt wieder runter und der Körper verlangt dann nach mehr. Also es ist dann auch so ein Kreislauf von Blutzuckerinstabilität und damit ein Craving wird dann ausgelöst. Man kennt die Snickers-Werbung, genau das ist es. Das ist dann eine Art von Hunger, der kein echter Hunger ist, sondern ein Hunger, der ganz stark verlangt nach etwas und schwer aushaltbar ist.
Ja, ja. Mikrobiom darf man auch nicht vergessen, dass Zucker einen starken Einfluss aufs Mikrobiom hat. Pilzfördernd ist, gärungsfördernd ist generell und das Mikrobiom wiederum Einfluss auf uns nimmt, auf unsere Psyche und oft ganz gern dann wiederum nach Zucker verlangt, weil sie es gern essen. Also dieses veränderte Mikrobiom, negativ veränderte Mikrobiom.
Ganz genau. Also es lässt dann quasi eine Mikroorganismengruppe im Darm wachsen, Hefen, Pilze, wie du schon gesagt hast, die sich besonders gern von Zucker und Kohlenhydraten ernähren. Und die brauchen wir auch, aber wenn die Überhand gewinnen im Körper, die produzieren nämlich selbst auch Toxine, also Giftstoffe, die dann auch in die Blutbahn übertreten können und individualisiert, je nachdem, unterschiedliche chronische Erkrankungen auslösen können, unter anderem auch psychische Erkrankungen wie Depressionen. Also da gibt es Zusammenhänge, da müssen wir mal extra drüber reden. Aber das ist ein Systemproblem, also ein Ernährungssystem, das langfristig Krankheit tatsächlich produziert. Aber was passiert eigentlich bei dieser Verarbeitung? Wir können uns ja mal nur ein klassisches Grundnahrungsmittel herausnehmen, wie die Milch. Ja, oder zumindest in unserer westlichen Welt als Grundnahrungsmittel, auf das immer mehr Menschen auch reagieren und immer mehr Menschen Milch auch nicht mehr vertragen können. Und das hängt auch mit dem Verarbeitungsgrad der Milch zusammen und der Veränderung durch die Lebensmittelindustrie. Was macht die Industrie mit der Milch? Wir haben ja verschiedene Arten von Milch, die wir da im Supermarkt kaufen können.
Im Supermarkt gibt es eigentlich die eine Milch, die wir gern trinken, gibt es eigentlich fast nie, nur in wenigen. Das ist die Rohmilch.
Genau, also die Rohmilch wäre mal das Grundnahrungsmittel, also das Grundprodukt. Das ist das frische Produkt, was aus der Kuh rauskommt sozusagen.
Ja. Ja, und da kann man die Milch ja in verschiedenen, also im Supermarkt gibt es verschiedene Formen von Milch alleine oder unterschiedlich verarbeitet. Und da kann man kategorisieren in hochverarbeitet und ultra hochverarbeitet. Das Einfachste ist natürlich einmal das Pasteurisieren. Das ist ein Erhitzen auf
75 Grad. 72 bis 75 ungefähr.
72, okay. Mhm. Es ist quasi über diesen 66 Grad, die notwendig sind, um Proteine zu zerstören.
Genau.
Also ab 66 Grad werden Proteine zerstört. Und Enzyme sind Proteine. Und Enzyme sind dazu da, sind für den Stoffwechsel ganz entscheidend. Sie spalten Moleküle, sie können aber auch Moleküle miteinander verbinden. Und durch
das heißt, die Enzyme helfen uns eigentlich, die Milch zu verdauen.
Das hätte ich gern gesagt jetzt, ja. Sie helfen uns, die Enzyme in der Rohmilch helfen uns, die Milch selbst zu verdauen und vor allem diese Laktose.
Milchzucker.
Es gibt ja so viel laktoseintolerante Menschen anscheinend oder viele behaupten es zu sein. Aber die trinken halt alle auch nur pasteurisierte Milch. Und
genau.
Dort wirst du diese Laktose nicht mehr wirklich verdauen können, weil vielleicht manche können es verdauen. Das mag schon sein, wenn sie selbst noch die Enzyme ordentlich produzieren können. Aber es, mit der Zeit kommt es ja da auch wieder zu einem Übermaß. Und wenn du Rohmilch trinken würdest, dann hättest du einfach schon die Enzyme.
Genau.
Das wäre jetzt nur pasteurisiert. Dann gibt es noch ultra hoch erhitzt. Wie hoch ist da die
Temperatur? Na, warte mal, davor gibt es noch einen anderen Schritt. Weil rein pasteurisierte Milch gibt es bei uns ja schon gar nicht mehr zum Kaufen. Die ist nämlich zusätzlich homogenisiert. Und homogenisiert...
Darf ich kurz einwenden? Also ich hätte zuerst hochpasteurisiert gesagt, weil die Homogenisierung ist für mich ja noch schlimmer wie die Hochpasteurisierung eigentlich.
Das stimmt, oder? Aber das stimmt, es ist noch schlimmer. Aber ich wollte damit nur sagen, im Supermarkt gibt es nicht die Wahl zwischen pasteurisiert und, also pasteurisiert sind sie mal alle, aber du kannst dir nicht mehr aussuchen, dass du eine nicht homogenisierte Milch bist. Also sie ist
das heißt,
grundsätzlich,
sind alle auch homogenisiert.
Sie sind alle homogenisiert. Es gibt eine einzige Milch, die jetzt neu auf dem Markt ist, die nicht homogenisiert angeboten wurde. Wir werden das jetzt, ich werde dafür jetzt aber keine Werbung machen, aber da ja, soll man mal ein bisschen drauf, kann man einfach drauf achten auch. Aber so grundsätzlich, Milch im Lebensmitteleinzelhandel ist pasteurisiert und homogenisiert und dann hängt es noch vom Erhitzungsgrad ab, so wie du gerade ausführen wolltest, ob es nur einfach pasteurisiert ist oder ultra hoch erhitzt, was dann heißt länger Frischmilch. Ja?
Ja, das heißt noch mehr zerstört, noch mehr Bestandteile in der Milch zerstört. Und ich erkläre jetzt nur ganz kurz, was homogenisiert eigentlich bedeutet. Da geht es um das Fett in der Milch, weil wenn du die Milch jetzt als Rohmilch hättest, würde sich mit der Zeit, weil Wasser und Fett sich ja nicht verbinden können, mit der Zeit oben ein Fettrand entstehen, das sogenannte Rahm, woraus man auch Schlagobers machen könnte. Und wenn du aber die Milch im Supermarkt kaufst, die hat das nicht. Wenn du dir deinen Kühlschrank stellst, geöffnet hast, die hat das nicht. Die ist immer gleichmäßig und das ist die Homogenisierung. Das heißt, die Fettmoleküle in der Milch werden zerkleinert, zerstört und auf eine gleiche Größe gebracht, so damit sie mit dem Wasser quasi eine Emulsion eingehen und kein Fettrand mehr entsteht. Das ist die Homogenisierung. Man genau. Kann sich natürlich überlegen, sind dann diese Fette in dieser Milch überhaupt noch verdaubar? Können wir diese verdauen?
Und dasselbe gilt auch für die Proteine. Ja, also es wird einfach das Lebensmittel an sich in seiner Struktur komplett zerstört. Und das ist eine andere Ausgangssituation, als wenn ich das frische, rohe Lebensmittel habe. Allein schon wegen der Verdaulichkeit, wie du sagst, können wir das so verdauen, sind veränderte Strukturen und mir fehlen auch die Enzyme da drinnen, die uns die Verdauung erleichtern. Das heißt, diese länger Frischmilch ist eigentlich noch ein i-Tüpfelchen und heutzutage findest du ja auch kaum noch klassisch pasteurisiert, also die wird im Supermarkt als die frische Milch bezeichnet. Das ist einfach die normal pasteurisiert homogenisierte Milch. Und die länger frisch, die wird schon auf 120 bis 130 Grad erhitzt. Das ist eigentlich mittlerweile der Standard. Also man muss schon nach frischer Milch suchen. Man kriegt hauptsächlich nur mehr länger frisch. Mit der Behauptung, sie hält ja viel länger. Also muss man auf dieses Mindesthaltbarkeitsdatum schauen. Ich glaube, das liegt bei 3 Wochen Haltbarkeit. Ungeöffnet, bitteschön. Das heißt, es wird dem Konsumenten suggeriert, das ist ein Vorteil, weil die hält ja jetzt viel länger und du kannst es einlagern und kannst jetzt noch mehr kaufen, weil die hält ja 3-4 Wochen, solange du sie nicht öffnest. Weil wenn du sie nämlich öffnest, sind sie genauso schnell verderblich wie alle anderen. Das ist nämlich der Schmäh dahinter. Da geht's nur um Einlagerung. Und seien wir mal ehrlich, in einer Zeit des Überflusses, wo ich an jeder Ecke einen Supermarkt habe, muss ich Milch literweise einlagern? Muss ich eine ultra hoch erhitzte Milch kaufen, die 4 Wochen im Kühlschrank lagerfähig ist, wenn ich doch jederzeit, zu jedem Moment mir um die Ecke frische Milch holen kann, wenn sie aus ist. Also damit, das ist ein Kaufsargument, der in Wahrheit der Gesundheit noch mehr schadet. Und dann gibt's ja noch die überhaupt schlimmste Variante. Und da kenne ich auch viele Menschen, die das kartonweise schon für einen Jahresvorrat einlagern, Haltbarmilch. Die wird auf bis zu 150 Grad erhitzt und das kann man auch nicht mehr als Lebensmittel bezeichnen. Da ist nämlich alles tot, da gibt es überhaupt nichts mehr, es ist alles zerstört. Es gibt keine Nährstoffe mehr in dieser Milch, sie schmeckt auch leicht karamellisiert und kochig. Das liegt an der Maillard-Reaktion durch diese Hocherhitzung. Karamellisiert quasi dieser Zucker in der Milch und kann aber auch krebserregende Nebenprodukte können dadurch entstehen, das muss man auch wissen. Und
das verbindet sich ja, das ist ja diese Glykierung, die ja da auch passiert. Genau. Verbindet sich ja dann mit den Proteinen, was ja selbst im Körper auch passieren würde.
Genau, und die ist quasi steril und ist lagerfähig, aber auch natürlich nur im ungeöffneten Zustand. Sobald ich die Haltbarmilch öffne, ist die binnen 3-4 Tagen schlecht. Schmeckt auch komplett anders, hat überhaupt nichts mehr mit dem natürlichen Produkt zu tun und natürlich absolut unverdaulich. Und dann wundert man sich, dass kaum jemand noch Milch vertragen kann, weil wir permanent ein Lebensmittel in uns aufnehmen, das wir nicht mehr verdauen können und das der Körper dann als fremd empfindet. Also es bleiben diese unverdaulichen Bestandteile übrig, die dann Entzündungsreaktionen hervorrufen können. Aber die Industrie ist ja schlau. Sie hat ja mit diesem Problem einen neuen Wirtschaftszweig entstehen lassen können, denn jetzt gibt es unzählige andere Formen von Milch, laktosefrei zum Beispiel. Ich kann jetzt der Milch einfach den Milchzucker entziehen, damit auch, oder nicht entziehen, das stimmt ja nicht, der ist in der Milch so aufgespalten, dass ich ihn nicht mehr verdauen muss, damit auch die Menschen, die das nicht mehr verdauen können, aufnehmen können. Dann natürlich daraus entstanden, nicht nur aufgrund der Nachhaltigkeitsszene oder aufgrund des Klimagedankens, sondern auch aufgrund der Unverträglichkeiten dann diverse pflanzliche Milcharten, Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, was gibt's noch? Keine Ahnung.
Genügend, genügend. Genau. Aber da steckt ja auch wieder dieser Prozess dahinter, vielleicht sogar noch viel schlimmer. Man muss sich das nur vorstellen, wie gewinnt man denn aus Hafer Milch?
Genau, das ist eigentlich, ist einfach nur mehr Chemie und zusammengemischt. Und auch das natürlich wieder für die Verdaulichkeit und fürs Mikrobiom sehr herausfordernd und bringt zusätzliche Probleme dann noch mit anderen Nährstoffen, die der Mensch auch nicht gut verdauen kann, die ich im Hafer oder in der Mandelmilch zum Beispiel habe.
In hoher Konzentration nämlich. Und bei Mandeln, die Oxalsäure. Hohe Konzentration in der Mandelmilch.
Und wenn ich mir jetzt aber die Rohmilch, das Grundprodukt anschaue, da ist einmal voll, ist ein lebendiges Lebensmittel, also da sind Mikroorganismen drinnen. So wie wir es im Boden haben für eine Pflanze, habe ich hier ein lebendiges Mikrobiom fast in der Milch drinnen. Ich habe Enzyme, ich habe Proteine, ich habe Fettglobuli, also in ihrer natürlichen Struktur. Ich habe Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Und die Milch ist genauso zusammengesetzt in einer Komposition, dass der Mensch sie ideal verdauen kann. Und die Milch selbst unterstützt den Verdauungsprozess schon, wie du erzählt hast, durch die Enzyme. Jetzt gibt's natürlich viele, die sagen, aber Rohmilch ist gefährlich, weil Rohmilch könnte ja auch pathogene Keime enthalten, also giftige Substanzen, ja, die von außen reinkommen könnten. So wie wenn ich an Dreck esse, ja, also wenn ich Erde essen würde oder mit schmutzige Finger in den Mund bringe, bringe ich auch pathogene Keime ein. Also das ist das Argument. Und das stimmt natürlich ja und hängt dann jetzt auch wieder davon ab, wie wird das Tier gehalten, wie wird es ernährt und wie wird es gefüttert, wie gesund ist das Tier selbst. Habe ich natürlich.
Das war ja der Mitgrund, wieso die Industrie das gemacht hat.
Genau.
Also die Industrie hat festgestellt, dass die Milch, die sie da produzieren, eigentlich nicht weiter verkaufbar ist, weil sie offensichtlich mit Pathogenen infiziert ist, und dann führt sie halt diese Dinge ein wie Pasteurisierung oder ganz in den USA das Chlorhuhn. Weißt du, ob du schon davon gehört
hast? Ja, genau, wird in Chlorlake getaucht.
Ja, aber nur weil das Tier, die eigentlich schon so verseucht ist mit Pathogenen, muss man es quasi desinfizieren, damit man es überhaupt noch verkaufen kann. Die Pasteurisierung ist eigentlich kein anderer Prozess.
Genau, wobei, und da muss ich jetzt einhaken, wenn man in die Geschichte schaut, ist das ein Mythos, der sich bis heute hält, dass die Pasteurisierung eingeführt wurde, um das Lebensmittel sicher zu machen, also um pathogene Keime abzutöten. Das ist gar nicht wahr. Pasteurisierung ist ausschließlich aus einem wirtschaftlichen Gedanken entstanden, dass ich Milch transportieren möchte und länger haltbar machen möchte.
Das ist schon der Grund, dass Pathogene getötet werden können, damit sie dieses Produkt auch noch verkaufen können. Weil diese Tierhaltung führt zu einer ungesunden, kranken Milch oder ungesunden, kranken Tier. Und die müssen dann einen Weg finden, um es an den Markt zu bringen. Und das ist schon auch dieser Prozess. Es ist das nicht schon, nur die Lagerfähigkeit.
Aber es wäre heutzutage nicht mehr möglich, weil mittlerweile die Tiere gesünder sind. Also natürlich je nachdem, wo ich lebe auf der Welt. Also es gibt natürlich Produktionsstandorte, da wäre ich mir nicht so sicher, wie gut es den Kühen geht und wie gesund die Milch ist. Aber wir leben in einer Welt, wo wir sehr hohe Standards haben, sehr hohe Tierwohlstandards, wo auf die Gesundheit, wo die engmaschig kontrolliert werden, die Kühe, die Gesundheit darauf geachtet wird, die Fütterung, die Haltung und so weiter, je nachdem natürlich, von welcher Haltungsform ich kaufe. Ja, also wenn ich jetzt wirklich den Goldstandard hernehme, ich habe ein Weidetier, das artgerecht gehalten wird und gut gefüttert wird und das regelmäßig in seiner Gesundheit unterstützt wird, dann habe ich ein sehr hochwertiges, reines Produkt. Da wäre Pasteurisierung jetzt gar nicht mehr notwendig, aber ich will ja Milch kilometerweit verschiffen teilweise. Das heißt, ich brauche ein Produkt, das sehr lange haltbar ist und lagerfähig ist. Und da geht's dann ohne industrielle Verarbeitung nicht. Ja, eine Rohmilch ist nicht dafür gedacht, sie 1000 Kilometer weit zu transportieren. Ja, also geht auch bei enger Kühlkette, nutzt mir aber nichts, weil die Milch ist ja dann oft vielleicht schon über eine Woche unterwegs, bevor sie überhaupt im Handel landet. Und damit wäre die Rohmilch dann irgendwann enden wollen, natürlich, weil jedes natürliche Produkt seine individuelle Haltbarkeit hat.
Ja.
Jedenfalls ist das jetzt nur so ein Ding, das ist jetzt nur die Milch, und wenn man dann so in den Supermarkt schaut, die Milch, rein die Milch ist noch gar nicht stark verarbeitet im Vergleich zu vielen anderen Produkten, weil da geht's wirklich mal nur um Erhitzung und Homogenisierung, das zwar auch alles zerstört, aber das war's dann schon. Da muss man aber natürlich dazu noch sagen, auch bei der Milch, die wird auch schon auseinandergenommen in ihre eigenen Teile, das macht auch wieder was, weil wir wollen ja den Fettgehalt reglementieren. Es gibt ja 3,5 bis 3,6% Fett, ist standardisiert. Eine natürliche Rohmilch hat aber bis zu 4,5% Fett, natürlicher Fettgehalt. Das heißt auch mit dieser ganzen
Industrialisierung. Im Schnitt.
Im Schnitt, genau. Mit dieser ganzen Industrialisierung ist ja auch eine Reglementierung entstanden. Ja, also es gibt ja Gesetzesgrundlagen, wie ein Lebensmittel auszusehen hat. Es sind Normen. Bei der Milch ist der Fettgehalt reglementiert. Wenn ich beim Gemüse schaue, ja, eine Gurke muss eine gewisse Größe und Krümmungsgrad aufweisen. Eine krumme Gurke darf nicht in den Einzelhandel, sondern die wird verworfen. Also auch das ist ja irgendwo pervers, wenn man sich anschaut, dass man versucht, Lebensmittel zu normieren, zu standardisieren, dass sie möglichst gleichwertig sind. Das entspricht keineswegs der Natur, dem natürlichen Gedanken, weil nichts in der Natur ist immer ident, ja. Also es ist auch so, wie wir Menschen individuell sind und nicht ein Mensch dem anderen gleicht, versucht man hier aber eine Normierung reinzukriegen. Und das macht ja auch wieder was mit unserer Gesundheit, weil wir müssen Lebensmittel komplett zersetzen und sie so zusammenfügen, dass sie der Norm entspricht.
Ja, so ist es. Also ein gutes Beispiel ist mit der Milch, mit diesem Prozentanteil, das stellen sich vermutlich sehr wenige Menschen die Frage, diese Milch hat genauso viel Prozent. Anscheinend wird überall diese Milch auf diesen Wert gemessen. Aber es ist halt nicht so. Also das, weil jede Kuh oder jede Milch von einer Kuh unterschiedlichen Fettanteil hat und das alles in einem Topf zusammengeschmissen wird, wird quasi das Fett von der Milch getrennt und im Nachhinein wieder zugefügt. Also genau. Das muss man sich einmal vorstellen.
Genau. Und das ist schon die reine Logik, für mich der Hausverstand, dass das auch irgendwas mit mir machen muss, mit meinem Körper, dass das die Struktur ja so verändert ist, dass mein Verdauungssystem damit einfach langfristig nicht mehr klarkommt. Und es zeigt sich ja überall. Ich kenne niemanden, der nicht Verdauungsprobleme hat. Ganz ehrlich, niemanden. Und das ist von bei dem einen weniger, beim anderen mehr. Es fängt an mit kleinen Beschwerden wie Blähungen bis hin zu starken Krämpfen und Schmerzen. Und die Verdauung ist das erste Signal, Oder das erste Indiz zum Gesundheitszustand eines Menschen, also das kann man sich schon merken, habe ich mit meiner Verdauung Probleme, was auch immer, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, dann ist das der erste Anzeichen, dass mein Körper etwas bekommt, das nicht gut für ihn ist. Ja, genau. Und wenn man da jetzt dann so ein bisschen herauszoomt und das Ganze nochmal global betrachtet, dann ist das ja ein weltweites Ernährungssystem mittlerweile und hat überhaupt nichts mehr mit einer Grundversorgung zu tun, sondern das sind einfach Wirtschaftszweige, die entstanden sind. Und heutzutage, wenn man weltweit schaut, nur mehr wenige Konzerne kontrollieren eigentlich auch große Teile der Saatgut-, Dünger- und Lebensmittelmarktes.
Ich glaube, das sind 12 Konzerne.
12?
Mehr sind das, glaube ich.
Ich habe gedacht, das sind sogar weniger.
Nein, ich rechne jetzt alle Lebensmittelkonzerne da rein, die quasi in den Supermärkten verkauft werden.
Mhm.
Weltweit.
Mhm. Genau. Weltweit wird industrielle Nahrung forciert. Damit habe ich natürlich einen sehr hohen Anteil an verarbeiteten Lebensmitteln, die konsumiert werden. Haben wir gesagt am Anfang, ca. 60% der Kalorien stammen nur aus verarbeiteten Lebensmitteln heutzutage, vor allem in der westlichen Welt. Und parallel dazu nämlich die immer größer werdenden Beschwerden. Und dann gibt's ja immer dieses große Argument, weil wir der heutigen Zeit, dass die Menschen immer länger leben und dass ja das Indiz ist, dass wir besser versorgt sind und dass es uns besser geht. Und wenn man auch da in die Statistiken ein bisschen schaut, ist das ja auch eine Riesenlüge. Es wird immer behauptet, dass die Menschen sehr früh gestorben sind. Und das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ja, es gibt viele Menschen, die früh gestorben sind aufgrund von Infektionskrankheiten zum größten Teil. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die sehr alt geworden sind.
Ja, also man kann sagen, Menschen, die in der Vergangenheit unter schlechten Lebensbedingungen gelebt haben, sind früher gestorben wie Menschen, die damals unter guten Lebensbedingungen gelebt haben. Und das ist jetzt nicht nur die Ernährung, das ist auch quasi dein Heim, wie du lebst, ob du in engen Raum lebst, ob du in der Stadt lebst, ob du innerhalb deiner Wohnung mit Holz heizt und Holz kochst, hängt davon ab, ob du im engen Raum mit Tieren lebst, also nicht mit Haustieren, sondern mit Nutztieren. Das war damals unter anderem üblich, in den Städten seine Schweine in den Wohnungen zu halten. Das ist dann kein Wunder, dass Infektion zustande kommt. Und die Hygiene, die hat es damals definitiv nicht gegeben. Man hat das Wasser getrunken, was es gab. Und die sind natürlich früher gestorben, diese Menschen. Aber ein Adeliger, der in seinem Schloss gelebt hat und jeden Tag sein Steak bekommen hat,
genau,
dem der Arsch ausgewischt wurde, der hat lang gelebt.
Ja.
Oder länger gelebt zumindest.
Genau, und eben, also und teilweise sehr lang. Ab. Genau, und heute wird ja suggeriert, wir wären alle viel älter. Und wenn man sich die statistischen Kurven anschaut, sieht man sogar schon seit einigen Jahren sogar eine rückläufige Tendenz, dass wir wieder früher sterben. Aber was der Unterschied ist, wir haben natürlich eine sehr moderne Medizin, die hat sich sehr weiterentwickelt. Das heißt, was jetzt möglich ist, ist nichts anderes als einen kranken Menschen länger am Leben zu halten.
Er überlebt,
das heißt, man muss sich die Jahre in Krankheit anschauen und die steigen von Jahr zu Jahr. Krankheit passiert auch immer früher. Die meisten Menschen sind im Durchschnitt schon ab dem 50. Lebensjahr betroffen von chronischen Erkrankungen. Das heißt, die leben dann vielleicht sogar bis 70 oder 80 noch und das ist gar kein hohes Alter. Das heißt, sie haben schon 30 bis 40 Jahre nur in Krankheit. Das heißt, die Lebensqualität sinkt dramatisch. Genau. Und das ist so das, worauf ich ein bisschen auch am Ende hier hinaus wollte, nämlich, dass man das auch alles mal im Gesamtkontext betrachtet und schon versucht, auch hier ein bisschen sich die Zusammenhänge herzuholen, dass wir Einfluss haben auf unseren Gesundheitszustand. Und eins muss man ganz groß sagen in unserer heutigen Zeit, es sind Wirtschaftszweige, die auch damit verdienen. Und Prävention ist wirtschaftlich einfach wenig attraktiv in unserer Gesellschaft. Damit kann ich kein Geld verdienen. Wenn ich Menschen gesund erhalte, fallen viele Wirtschaftszweige durch den Rost. Ja, chronische Krankheiten sind halt auch dauerhafte Einnahmequellen. Für das Gesundheitssystem, aber auch für die Pharmaindustrie, Medikamente behandeln oft Symptome, nicht Ursachen. Also das ist halt auch insgesamt ein System, das man gerne hinterfragen darf.
Ja, und mein Fazit, esst natürliche Lebensmittel. Tut euch das nicht an. Da steckt so viel dahinter. Also wir könnten eigentlich noch 10 Stunden reden und noch weitere Folgen. Es ist sehr komplex und das muss man sich nicht antun. Ihr werdet selbst sehen, wenn ihr auf natürliche Lebensmittel zugreift, wird es euch wesentlich besser gehen.
Genau, ich würde sagen, es lohnt sich, den Weg zu gehen, der in Wahrheit dann auch gar nicht wirklich mehr Arbeitsaufwand bedeutet, aber der Gesundheitszustand steigt, die Energie steigt, die Wachsamkeit, also ich glaube, man profitiert in allen Bereichen und der Weg, der lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
Ja, genau. Alex. Ich glaube, wir lassen es an der Stelle mal so stehen. Ich freue mich auf unsere nächsten Unterhaltungen und wir sehen uns bald wieder.
Ja, hat mich sehr gefreut und
ja, danke auch für euch, dass ihr dabei wart und auch heute sage ich es nochmal, wir gehen gerne mit euch in den Austausch. Schreibt uns gerne Fragen oder auch Anregungen an unsere E-Mail-Adresse. Die findet ihr in den Shownotes und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!
Ciao! Baba.